Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen Ihnen.
Einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Ein noch nie dagewesenes Schuldenpaket beschlossen und das Grundgesetz geändert, heute im Bundestag mit Hilfe der Zweidrittelmehrheit. Ist damit jetzt alles, inklusive Kanzlerschaft von Friedrich Merz, in trockenen Tüchern? Noch nicht ganz, aber ein recht großer Schritt ist gemacht, nach diesem wohl ohne Übertreibung geschichtsträchtigen Ereignis. Für die einen geht ausgerechnet Merz schon jetzt als Schuldenkanzler in die Annalen ein, die anderen sehen die Beschlüsse des Tages als den Impuls für ein sicheres und starkes Europa. Wie heftig heute im Bundestag mit den neuen Finanzplänen gerungen wurde, das hat Nicole Konert eingefangen.
Eigentlich ist SPD-Abgeordneter Erik von Malotki krank und im neuen Parlament wird er auch nicht mehr dabei sein. Doch heute kommt er ein letztes Mal in den Bundestag. Eine Grundgesetzänderung steht an, für Hunderte von Milliarden für Verteidigung und Infrastruktur. Seine Stimme wird also gebraucht. Aber
es ist eine schwierige Entscheidung, weil ich wie viele andere die Bedenken auch teile, dass wir in einen Rüstungswettlauf reingeraten und dass wir auch viel mehr auf Diplomatie setzen müssen. Ich habe deswegen damals auch gegen das 100-Milliarden-Paket gestimmt. Hier ist es jetzt aber so, dass es eine Gesamtentscheidung von mir. Ich kann mich nicht für das eine und gegen das andere entscheiden.
Heißt ja, denn die Sanierung von zum Beispiel Schulen in seinem Wahlkreis Greifswald seien auch wichtig. Ihm passt das heute alles gar nicht. Otto Fricke, Haushaltspolitiker der FDP. Auch er scheidet aus dem Bundestag aus. Er klagte vor dem Bundesverfassungsgericht, wollte mehr Zeit und Informationen für die Abstimmung heute, bekam aber nicht recht.
Ich habe jetzt gerade vor einer Viertelstunde die Nachricht bekommen, dass das Finanzministerium eine Berechnung uns zugesandt hat. Die darf ich jetzt im Plenum noch mal lesen und gucken, ob ich die für gut halte und für Basis meiner Entscheidung halte. Aber ich weiß immer noch nicht, mit welchen Zinssätzen rechnet man, welche Ausgaben rechnet man, wird überhaupt zurückgezahlt.
Viele Fragen sind noch offen, die Entscheidung aber historisch. Schnell werden darum noch viele Selfies gemacht. Das Schuldenpaket ist die Basis für eine schwarz-rote Koalition. Für Unionschef Friedrich Merz hängt daran nichts Geringeres als seine Kanzlerschaft.
Die großen Herausforderungen, die durch die Außen- und Sicherheitspolitik auf uns in den letzten Jahren zugekommen sind und die sich in den letzten Wochen für uns alle noch einmal drastisch verschärft haben. Meine Damen und Herren, wenn wir diese Lage betrachten, dann können wir die Grundgesetzänderungen des heutigen Tages mit gutem Gewissen beschließen.
Ein Schmunzeln kann sich der noch Wirtschaftsminister Habeck nicht verkneifen. Denn vorgesehen sind nun auch mehr Investitionen für den Klimaschutz, die Grünen noch durchgesetzt haben. Sie erinnern Merz daran, dass sie noch vor der Wahl für mehr Geld für Infrastruktur geworben hatten.
All das haben sie kategorisch abgelehnt und meistens noch mit einer solchen Überheblichkeit und einem solchen Populismus, dass einem schlecht werden konnte, meine Damen und Herren.
Viel Kritik muss sich Merz auch von der AfD anhören.
Sie finanzieren Ihre Machtoption auf Bundeskanzler durch Schulden für die zukünftigen Generationen, für unsere Kinder und Enkelkinder und wollen sie dann am Ende vielleicht sogar noch in den Krieg schicken.
Dann geht's zur Abstimmung. Blaue Karten für Ja, Rot für Nein. Am Ende haben 512 Abgeordnete für die Grundgesetzänderung gestimmt, 23 mehr als nötig.
Der Gesetzentwurf ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.
Vom alten Bundestag beschlossen, der Bundesrat muss noch zustimmen. Wie war es für die scheidenden Abgeordneten?
Kein Gefühl des Sieges oder so, sondern es ist das Gefühl, dass wir wirklich was erreichen konnten für die Dinge, die wir schon die ganze Zeit wollten.
Ich gehe aufrechten Hauptes nach Hause, bin traurig, was passiert ist inhaltlich.
Und während die einen gehen, bereiten sich die anderen schon auf das neu gewählte Parlament vor. Probesitzen für Gregor Gysi von der Linkspartei. Er wird den neuen Bundestag als Alterspräsident eröffnen.
Markus Preis in Berlin. Markus, der Vorwurf des Wählerbetrugs, der kam heute auch immer mal wieder gegen Friedrich Merz. Wie gut ist es ihm dann gelungen, sich dem entgegenzustellen?
Ja, man konnte das schon wirklich sehen, wie unangenehm es Friedrich Merz da auf seinem Stuhl teilweise wurde, weil er wusste im Prinzip ja schon, was kommt, dass dieser Vorwurf eben im Raum steht, dass er die Wähler womöglich sogar bewusst getäuscht hat, dass dieser Vorwurf kommt von der AfD, vom BSW, von der Linken, von den Grünen, aber eben nicht im Plenum, aber wir wissen es auch in den eigenen Reihen, werden ja diese Fragen gestellt, dass man eben jetzt diese Schulden macht und dass das das Gegenteil ist von dem, was die Union im Wahlkampf angekündigt hat. Friedrich Merz versucht sich da auch natürlich zu verteidigen. Er weist immer wieder darauf hin, dass sich eben die Weltlage so dramatisch verändert habe in den letzten Wochen nochmal, dass das eben jetzt nötig sei. Aber auch das ist natürlich ein Argument, was zurückgewiesen wird von den meisten anderen Parteien, die einfach sagen, man wusste auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, spätestens seit der Wahl von Donald Trump, was da auf die Bundesrepublik auch zukommt. Also das ist kein Argument. Trotzdem, das ist das, was Friedrich Merz immer anführt. Und da kommt es ihm auch vielleicht nicht ganz ungelegen, dass es heute zu dieser Entscheidung, zu diesem ja, historischen Schritt, die Schuldenbremse zu lockern, gerade für das Thema Verteidigung, auch sozusagen Glückwünsche gibt vom NATO-Generalsekretär und der heute Abend auch Friedrich Merz Emmanuel Macron trifft, der vorher beim Bundeskanzler war und der auch gesagt hat, das ist ein guter Schritt, dass Deutschland das jetzt so macht.
Aber gerade die Basis der CDU hadert ja teilweise heftig mit dem heute beschlossenen Schuldenpaket. Wo muss Merz jetzt in den Koalitionsverhandlungen punkten, um seine Partei auch wieder zu befrieden?
Also zum einen muss man sagen, das ist schon auch ein Erfolg natürlich für die CDU, weil sie und für die Union insgesamt, weil sie natürlich damit jetzt sozusagen dem Kanzleramt näher kommt. Und früher war ja immer der Vorwurf Richtung CDU, das ist ein Kanzlerwahlverein. Also diesem Ziel kommt man näher, wenn man sozusagen mit der SPD näher zusammenrückt, wenn man das Geld im Prinzip schon hat für eine mögliche Regierung. Und trotzdem will man natürlich auch eigenes Profil. Der Vorwurf an Friedrich Merz ist ja, dass er ein Wahlversprechen gebrochen hat. Deswegen muss er jetzt auch welche einhalten. Und da wünscht sich die Basis eine klare Handschrift der Christdemokraten, vor allen Dingen bei den Themen Migration in der Wirtschaftspolitik. Und das ist bei den Koalitionsverhandlungen jetzt das, was oben ansteht.
Mhm. Vielen Dank nach Berlin, Markus Preis. Dankeschön.
Gerne.
Ja, Merz rückt dem Kanzleramt näher, aber kann er das Land auch einen, also auch Ost und West? Gerade in den ostdeutschen Ländern, die Ergebnisse der Bundestagswahl haben es gezeigt, gibt es viel Skepsis und noch mehr Fragen nach dem Sinn eines befürchteten Wettrüsten zum Beispiel und nach Glaubwürdigkeit, wo es wie im Osten der Republik viele ländliche Räume gibt und sich Menschen oft nicht gesehen fühlen, ist das Vertrauen darin, dass die in Berlin das schon richtig machen, eher gering. Selbst bei den Vertretern der Parteien, die die Beschlüsse von heute mitgetragen haben. Marie Landes und Sven Knobloch.
Gera am Abend. Die SPD hat zum Bürgerdialog eingeladen, will erklären, was da heute in Berlin entschieden wurde. Bei den Mitgliedern gibt es viel Diskussionsbedarf.
Das ganze Thema Aufrüstung finde ich problematisch und irgendwie auch grauenhaft, weil eigentlich das so in den Vordergrund gestellt wird. Und sozusagen so eine Kriegsgefahr wird immer ständig hervorgerufen, die überhaupt jeglichen, also die entbehrt jeder Logik.
Der Zeitpunkt der Abstimmung, den fand ich problematisch, weil tatsächlich dieses Narrativ von ein abgewählter Bundestag kann keine Verfassungsänderung mehr durchsetzen, ich dieses Narrativ verstehe.
Eine Erzählung, die auch die AfD stark vertritt. Die hatte bei der Bundestagswahl hier in Gera mehr als 40% geholt. Uwe Meißner nimmt als Bürger an der SPD-Veranstaltung teil. Er fürchtet, dass vom Vorgehen von Schwarz-Rot die AfD weiter profitiert.
Die hat man damit gestärkt wieder, weil die Leute sehen ja, dass wieder nichts für einen Kleinen übrig ist.
Diskussionsbedarf gab es gestern auch im sächsischen Bad Lausick. Der CDU-Kreisverband will die Bundestagswahl und ihre Folgen auswerten, eigentlich öffentlich. Doch als mehrere Kamerateams teilnehmen wollen, will man doch lieber unter sich bleiben. Heike Diebler ist Mitglied im Kreisvorstand. Sie hat Probleme mit dem Vorgehen ihrer Partei.
Mit dem alten Bundestag die Abstimmung zu machen, die neuen Abgeordneten, die neuen Kandidaten, die neuen Gewählten können nicht mitentscheiden, müssen aber dann hinterher dieses Ergebnis mittragen. Andere wiederum nutzen jetzt diese Plattform und das ist, finden wir, durchaus eine sehr angespannte Situation. So, jetzt müssen wir rausgehen.
Vor der Tür will sie noch zu Ende mit uns sprechen. Sie hatte wie viele in der Ost-CDU große Hoffnungen in Friedrich Merz gesetzt, sich eine konservativere Politik gewünscht.
Ich habe Wahlkampfunterstützung hier mitgemacht. Und das Wort Schuldenbremse haben wir mehrmals in den Mund genommen. Und Das ist schon eine Herausforderung, das jetzt zu verstehen.
Anders die Stimmung bei den Grünen, rund 40 Kilometer weiter in Leipzig. Die Arbeitsgruppe Digitales trifft sich. Viele sind Neumitglieder. Auch Jana Treutsch ist erst vergangenes Jahr eingetreten. Der Wahlkampf war hart für die ostdeutschen Grünen. Selbst in ihren Hochburgen wie Leipzig haben sie deutlich Stimmen eingebüßt. Doch nun scheint sich die Stimmung wieder zu drehen.
Ich habe bisher nur positive Rückmeldungen bekommen. Es sind alle sehr stolz auf unseren Bundesvorstand und unsere Fraktionsvorsitzenden, dass sie das so gut verhandelt haben. Auch, dass sie die Klimaziele mit reinbekommen haben.
Zurück zur SPD in Gera, wo der Redebedarf wie bei der CDU weiter groß ist. An der ostdeutschen Basis suchen die wahrscheinlich künftigen Regierungsparteien noch nach der Einigkeit.
Schulden in Milliardenhöhe. Was bringen die und wem? Dazu sind auch unsere Kollegen geteilter Meinung. Jannik Penz vom Bayerischen Rundfunk ist kontra. Marek Walde vom Norddeutschen Rundfunk pro.
Wenn es gut läuft, dann werde ich noch etwa 70 Jahre leben. Das ist eigentlich viel Zeit, um einen Kredit zurückzuzahlen. Aber die Summe, die heute im Bundestag verabschiedet wurde, ist gigantisch. 500 Milliarden für Infrastruktur und Klimaschutz und wohl noch mal so viel für Verteidigung. Ich finde das richtig. Ich möchte meine künftigen Kinder einmal auf eine gut ausgestattete Schule schicken, in der sie sicher lernen können. Was bringt uns das ganze Sparen, wenn die Infrastruktur kaputt ist und wir uns im Ernstfall nicht verteidigen können? Für mich ist das auch eine Frage der Gerechtigkeit. Wenn wir als Generation in ein paar Jahren ein marodes Land übernehmen, dann kostet uns das womöglich noch viel mehr. Ja, diese Schulden tun weh. Aber das Signal ist richtig. Deutschland investiert, und zwar sofort. Es ist ein Zeichen für unser Land, für Europa und ein Warnsignal an die, die unsere Sicherheit bedrohen. Notwendige Strukturreformen dürfen jetzt aber nicht vergessen werden. Nur dann haben von dem vielen Geld auch die nachfolgenden Generationen in 70 Jahren etwas.
Ja, immerhin geht's nun voran. Aber was heute im Bundestag passiert ist, macht mich fassungslos. Da wurde mal wieder so getan, als könnten wir uns das normale Leben in Deutschland nicht mehr leisten. In einem der reichsten Länder der Welt, in dem wir alle hohe Steuern zahlen, warum reicht's denn da nicht für saubere Schultoiletten, für sichere Brücken oder eine anständige Bundeswehr? Also, wir reden hier nicht von goldenen Gehwegen, sondern vom minimalen Standard, den ein Staat leisten muss. Und das soll jetzt nur mit Milliarden Schulden gehen, die so hoch sind, dass man die Nullen kaum noch zählen kann? Nein. Bei unseren Staatsfinanzen geht die Rechnung seit Jahren nicht mehr auf. Es braucht Reformen, um die sich Union und SPD nun mal wieder drücken. Wäre ja auch unangenehm, wenn man jetzt irgendwo kürzen müsste. Beim Sozialstaat, bei der Rente oder bei einem Wahlgeschenk. Dann soll's doch lieber die nächste Generation ausbaden. Wie, ist dann deren Problem, denn einen Tilgungsplan gibt's für dieses Politikversagen ja ohnehin nicht. Letztendlich haben Union, SPD und Grüne heute also kein einziges Problem gelöst. Sie haben es in die Zukunft geschoben und dabei noch sehr, sehr viel größer gemacht.
Es sollte um das Schicksal der Ukraine gehen im Telefonat zwischen diesen beiden hier. Und nicht wenige in der Ukraine fürchteten, dass US-Präsident Trump sich zu sehr auf die Seite des russischen Präsidenten Putin schlagen und damit die Zukunft des Landes verspielen würde. Ihren Unmut darüber brachten sie jüngst bei einer Demo vor der amerikanischen Botschaft in Kiew zum Ausdruck. Und tatsächlich ging es um viel. Eine temporäre Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Vorschlag, dem der ukrainische Präsident Zelensky schon zugestimmt hatte. Jetzt wollte Trump Putin am Telefon überzeugen, blieb aber hinter den selbstformulierten riesigen Erwartungen zurück. Sarah Schmidt.
Das Weiße Haus heute Mittag. Draußen spazieren die Touristen. Drinnen sitzt Präsident Donald Trump im Oval Office und telefoniert mit Wladimir Putin in Russland unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Danach keine große Inszenierung vor TV-Kameras, sondern Statement nach Statement, schriftlich. Donald Trump erklärt per Post, das Telefonat sei sehr gut und produktiv gewesen. Man habe sich darauf geeinigt, dass Angriffe auf Energieinfrastruktur in der Ukraine und in Russland für eine Frist von 30 Tagen ausgesetzt werden sollen. Das sei der erste Schritt zu Frieden, heißt es in einem zweiten Statement aus dem Weißen Haus. Nicht nur in den USA, sondern auch in Russland war der Ausgang des Treffens mit Spannung erwartet worden. Aber auch aus dem Kreml nur eine schriftliche Stellungnahme, die ein Nachrichtensprecher im russischen Fernsehen verließ. So, wir haben jetzt den vollen Text des Statements aus dem Kreml bekommen zu den Ergebnissen des Telefonats zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Trump. Ich erlaube mir zu zitieren. Laut Statement sei die wichtigste Voraussetzung für eine Friedenslösung aus russischer Sicht die vollständige Einstellung der ausländischen Militärhilfe und der Bereitstellung von Geheimdienstinformationen an Kiew. Nach diesem Eklat im Weißen Haus hatten die USA ihre Militärhilfe bereits vorläufig gestoppt und sie erst wieder aufgenommen, nachdem die Ukraine einem US-Vorschlag zu einer Waffenruhe zugestimmt hatte. Russland versucht, einen Waffenstillstand zu erreichen, bei dem die Ukraine keine weitere militärische Hilfe mehr bekommt. Das wäre für die Ukraine verheerend, weil Russland weiterhin militärischen Nachschub erhält, sowohl eigenen aus dem Inland, aber wahrscheinlich auch von den Iranern und den Nordkoreanern, sodass es für die Ukraine ein großer Nachteil wäre. Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßt die Bereitschaft Russlands zwar, aber man brauche mehr Details. Laut Weißem Haus sollen jetzt unverzüglich Verhandlungen über eine alle Fronten umfassende Feuerpause beginnen.
So, und wir wollen das noch etwas vertiefen. Zunächst mit Sarah Schmidt in Washington. Sarah, also hat das Telefonat zwischen Trump und Putin jetzt irgendeinen substanziellen Fortschritt gebracht?
Also substanziell würde ich diesen Fortschritt nicht nennen, denn es geht ja in diesen Gesprächen um eine allgemeine, also allumfassende Waffenruhe, Frieden in der Ukraine. Das ist das große Versprechen, das Donald Trump gegeben hat. Er hatte vorab gesagt, es solle um Kraftwerke gehen bei diesen Gesprächen. Das scheint sich bewahrheitet zu haben, denn jetzt geht es ja darum, dass Angriffe auf die Energieinfrastruktur eingestellt werden sollen. Das ist aber eben keine richtige Waffenruhe. Und insofern war es ganz interessant, heute zu beobachten, dass Donald Trump nicht vor die Presse gegangen ist, im Sinne von vor die Kameras. Dann, das hat er in den letzten Tagen oft getan, wenn es um die Gespräche ging, hat angekündigt, es werde etwas Großartiges möglicherweise zu berichten geben. Und dass er heute eben nicht vor die Kameras getreten ist, sondern nur ein Statement herausgegeben hat und auf True Social gepostet hat, das deutet für mich so ein bisschen darauf hin, dass er eben auch eingesehen hat, das war nicht der ganz große Wurf.
Mhm. Sarah, USA und Russland wollen wohl auch wieder Geschäfte miteinander machen. Welche Rolle spielte dieser Aspekt heute?
Ja, das könnte zwei Facetten haben. Zum einen ist ja Donald Trumps Motto America First eben auch in Beziehung mit anderen Ländern, mit Partnern. Und da könnte er sich eben etwas von erhoffen, von einem Frieden in der Ukraine. Sein Außenminister Marco Rubio hatte gesagt, es gäbe da außergewöhnliche Möglichkeiten. Also möglichst viel für die Amerikanerinnen und Amerikaner rausholen, so Trumps Motto. Das zweite Rational könnte sein, dass er versucht, möglicherweise Wladimir Putin zu locken. Denn Russland ist ja mit Sanktionen belegt, auch aus den USA. Und so könnte Trump vielleicht sich erhoffen, dass Wladimir Putin zu Zugeständnissen bereit ist. Das ist aber ein etwas riskantes Spiel, denn bisher scheint es so zu sein, dass Wladimir Putin Donald Trump doch etwas hinhält, so meine Interpretation.
Mhm. Sarah, vielen Dank für deine Einschätzung. Danke nach Washington und damit zu Ina Ruck in Moskau. Ina, wie sind denn die Reaktionen in Russland auf dieses Gespräch?
Russland hat eine sehr lange Zusammenfassung des Gesprächs veröffentlicht auf der Seite des Kreml. Das deutet darauf hin, dass man zufrieden ist mit all dem. Man hat bestätigt, dass man sich ebenfalls hält an eine 30 Tage Ruhe von Waffen, also 30 Tage lang nicht Energieanlagen und Infrastruktur beschießt. Wir haben aus diesem Gespräch auch oder aus diesem Statement der Russen auch erfahren, dass es da morgen einen Gefangenenaustausch geben soll. Also hier gibt man sich ganz zufrieden. Es haben sich auch Politiker geäußert auf Social Media, die sagen, das war ein großer Wurf. Die sagen auch, das ist jetzt, es ging ja nicht nur um die Ukraine, sondern auch um die Verbesserung der bilateralen Beziehungen, die ja in der Ära Obama und Biden völlig kaputt gemacht worden seien. Also man gibt sich hier bislang sehr optimistisch.
Und ist dann bei der russischen Position auch ein Friedenswille herauszuhören?
Der Wille zu einem Frieden, der nach Russlands Bedingungen verläuft. Den gibt es hier. Das Ziel bleibt immer dasselbe. Russland will die Ukraine in seinen Einflussbereich ziehen, wie auch immer, ob mit Frieden oder Krieg. Und wenn der Frieden so aussieht, dass Russland sich da durchsetzt, dann ist man hier auch für Frieden. Man hat hier heute auch wieder gesagt, ja, man wolle Frieden, aber es müssten natürlich auch die Ursachen für den Konflikt beseitigt werden. Und als Ursache sieht man hier nicht etwa die eigene Politik oder gar den russischen Einmarsch, sondern das, womit man schon den Einmarsch damals begründet hat, nämlich, dass da angeblich ein Nazi-Regime an der Macht sei in der Ukraine, das müsse weg. Soll heißen, man will einen Führungswechsel hier in Russland erwirken in der Ukraine. Jetzt soll erstmal weiter verhandelt werden. Es gibt da noch andere Forderungen, dass man zum Beispiel auch die Waffenhilfen für die Ukraine einstellt. Jetzt geht das Ganze erstmal in Arbeitsgruppen. Es wird weiter verhandelt. Man hat Trump signalisiert, dass man einen kleinen Schritt gegangen ist. Also Russland kann etwas Trump anbieten, was Trump als Erfolg verkaufen kann. Aber Russland hat jetzt auch erstmal wieder Zeit gewonnen.
Dankeschön, Ina Ruck. Danke nach Moskau. Und wir blicken natürlich auch nach Kiew zu Wassily Golot. Wassily, der ukrainische Präsident Zelensky hat sich bereits geäußert. Wie sind die politischen Reaktionen in der Ukraine?
In der Ukraine sieht man sich in dem bestätigt, was man seit Jahren versucht zu erklären, nämlich, dass Russland diese Ja-Aber-Strategie fährt. Also man sagt Ja, aber dann kommt sehr viel nach dem Aber und dann kommt die russische Position. Das heißt, Präsident Zelensky sagt, er hat kein Vertrauen in das, was der russische Machthaber gesagt hat im Gespräch mit Trump. Er hat kein Vertrauen daran, dass Russland ernsthaft an Frieden interessiert sei. Und das zeigt sich auch in dem, dass jetzt in diesen Minuten auch Kiew und andere ukrainische Städte mit Drohnen massiv angegriffen werden. Das heißt, in der Ukraine sieht man politisch diesen Versuch Russlands als eine Art diplomatische Kriegsführung. Also zusätzlich zu dem, dass man militärisch versucht, die eigenen Ziele zu erreichen, führe man das jetzt weiter auf der diplomatischen Ebene fort.
Gibt es in der ukrainischen Gesellschaft überhaupt die Erwartung, dass es einen baldigen Frieden geben könnte?
Es gibt die Hoffnung auf Frieden und es gab ja eine große Hoffnung auf Donald Trump, dass er Frieden durch Stärke durchsetzt, so hat man es hier immer wieder gesagt. Eine Erwartung auf einen baldigen Frieden, die gibt es nicht, weil man sieht und beobachtet, dass Russland weiter Angriffe durchführt, dass Russland klar die 30-tägige Waffenruhe in allen Bereichen abgelehnt hat. Das heißt, man nimmt die Realität zur Kenntnis, man hofft aber sehr, sehr stark auf Europa. Man hofft darauf, dass die europäischen Staaten die eigene Sicherheit noch stärker in die eigenen Hände nehmen. Und man hofft darauf, dass es der Ukraine selbst, diesem Staat, gelingt, sich weiter militärisch, aber auch eben diplomatisch gegen die russische Aggression zu verteidigen.
Wassily Golot in Kiew, auch dir herzlichen Dank für deine Einschätzung. Fast 2 Monate hat die Waffenruhe zwischen israelischem Militär und der Terrorgruppe Hamas einigermaßen gehalten. Jetzt greift Israel wieder an, mit Wucht, wie Israels Premier Netanyahu angeordnet hat und, so Netanyahu weiter, als Reaktion auf die Weigerung der Hamas, weitere Geiseln freizulassen. Mehrere Orte in Gaza waren am frühen Morgen gleichzeitig unter Beschuss. Die Angriffe sind nach israelischen Angaben mit den USA abgestimmt und werden wohl weitergehen. Mehrere hundert Menschen sollen nach Hamas-Angaben im Gazastreifen dabei bislang ums Leben gekommen sein. Sophie von der Tann.
Kurz nach 2 Uhr morgens massive israelische Luftangriffe im Gazastreifen. Schon wenig später werden viele Tote und Verletzte geborgen. Nach 57 Tagen relativer Ruhe wieder solche Bilder. Fast die ganze Familie im Nachbarhaus wurde getötet, alle in Stücke gerissen und unser Haus brach auch fast über uns zusammen. Die medizinische Versorgung in den Krankenhäusern ist äußerst schwierig, denn Israel blockiert seit Anfang März alle Hilfslieferungen nach Gaza, um Druck auf die Hamas auszuüben. Nun ordnet das israelische Militär erneut an, dass Menschen ganze Regionen verlassen sollen. Sie sind auf der Flucht. Wir sind machtlos, können nichts tun. Die Situation ist schlimm. Wir wollten nicht, dass es dazu kommt und die Kämpfe wieder losgehen. Wir waren so froh über die Waffenruhe. Laut der ursprünglichen Vereinbarung sollte es zu einer zweiten Phase der Waffenruhe kommen, mit dem Ziel, dauerhafter Waffenstillstand, Freilassung der lebenden Geiseln, Abzug aller israelischer Truppen. Doch dazu ist es nicht gekommen. Der israelische Verteidigungsminister sagt nun, die Spielregeln hätten sich geändert. Und Netanyahu droht. Von nun an wird Israel wieder mit zunehmender Härte gegen die Hamas vorgehen. Verhandlungen werden jetzt nur noch unter Feuer stattfinden. In Israel ist bei Angehörigen der Geiseln nun die Sorge groß. Am Abend demonstrieren sie erneut vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Was bringt das? Mehr Menschen werden sterben, Israelis und Menschen in Gaza. Wem soll das helfen? Diese Vorstellung, dass mehr Gewalt die Geiseln zurückbringt, funktioniert nicht. Das haben wir in den letzten 1,5 Jahren gesehen. Das bringt sie nur an Särgen zurück. Aber Netanjahu und seine Regierung wollen, dass die Geiseln tot sind. Der Krieg wird sie nicht zurückbringen. Nur ein Abkommen. Viele hier werfen Netanjahu vor, den Krieg fortzusetzen, damit seine ultrarechte Regierung nicht zerbricht und er sein eigenes politisches Überleben sichern kann. Die Demonstrierenden hier hoffen darauf, dass es doch noch eine Einigung gibt. Denn nach wie vor sind knapp 60 Geiseln in Gaza. 24 von ihnen sollen noch am Leben sein.
Und wir sprechen mit Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, vergangene Nacht, wir haben es gerade gesehen, hat die israelische Armee mit den Angriffen begonnen. Was passiert jetzt zur Stunde? Was lässt sich da sagen?
Ja, wir hören aus dem Gazastreifen, Israel greift weiterhin aus der Luft an. Premierminister Netanjahu hat bereits gedroht, das sei erst der Anfang. Und auch der israelische Außenminister hat gesagt, das sei keine einmalige Operation, das werde weitergehen. Das Ziel ist, Druck auszuüben auf die Hamas, weitere Geiseln freizulassen. Ehemalige freigelassene Geiseln haben aber heute Abend hier in Tel Aviv bei den Protesten gesprochen und gesagt, mit militärischem Druck werde man keine Geiseln retten. Das wüssten sie aus eigener Erfahrung.
Wie reagieren die anderen Länder in der Region auf diese neue Offensive?
Die Houthis im Jemen haben Israel wieder angegriffen und haben damit auch ihre Ankündigung eingelöst, dass sie sich nicht abschrecken lassen würden von den jüngsten amerikanischen Angriffen. Aus Katar und von Ägypten, also den Hauptvermittlern bei diesen Verhandlungen neben den USA, kam massive Kritik. Ägypten wirft Israel vor, gegen das Abkommen eklatant zu verstoßen und sämtliche Versuche, hier eine Deeskalation zu bewirken, zu untergraben. Die Kritik von vielen Seiten ist, dass Israel neue Bedingungen stellt. Und von der Hamas fordert, weiterhin Geiseln freizulassen, ohne dass Israel selbst zusichert, dass es zu einem Ende des Krieges kommen wird und alle israelischen Truppen abgezogen werden aus dem Gazastreifen. So hatte es das Abkommen für die nächste Stufe vorgesehen. Gleichzeitig laufen aber auch intensive Bemühungen, auch von Ägypten und Katar aus, irgendwie noch eine Einigung herbeizuführen.
Sophie von der Tann in Tel Aviv, vielen Dank für diese Informationen. Die scheidende Bundesaußenministerin Annalena Baerbock soll offenbar ein führendes Amt bei den Vereinten Nationen erhalten. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit dir, Julia Niharika.
Ja, nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will die Bundesregierung Baerbock für den Vorsitz der UN-Generalversammlung nominieren. Deutschland hatte nach internen UN-Abstimmungen das Besetzungsrecht für die Position erhalten. Die Wahl findet im Juni statt. Die einjährige Amtszeit beginnt im September. Siemens hat angekündigt, bis 2027 weltweit mehr als 6.000 Arbeitsplätze zu streichen. Knapp die Hälfte davon, 2.850 Stellen, sollen in Deutschland wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen seien aber ausgeschlossen, teilte der Konzern mit. Betroffen sind die Bereiche Automatisierung und Elektromobilität. Siemens begründet den Stellenabbau mit weniger Aufträgen sowie Umsatzrückgängen in den Kernmärkten China und Deutschland. Das ungarische Parlament hat im Eilverfahren ein Gesetz verabschiedet, das Pride-Veranstaltungen verbietet. Also Paraden und Versammlungen, bei denen Menschen für die Rechte von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten demonstrieren. Das ist ein weiterer Schritt der rechtspopulistischen Regierung von Ministerpräsident Orbán gegen die LGBTQ-Gemeinschaft des Landes. Während der Abstimmung im Parlament zündeten Abgeordnete der Opposition aus Protest Rauchbomben im Plenarsaal. Die Regierungskoalition begründet das Verbot mit dem Jugendschutz.
ausgeplanten 8 Tagen im All wurden mehr als 9 Monate an Bord der Internationalen Raumstation. Nun aber sind die US-Astronautin Williams und ihr Kollege Wilmer auf dem Rückweg zur Erde. In wenigen Minuten soll ihre Raumkapsel vor Floridas Küste landen. An Bord sind auch 2 weitere Crewmitglieder der ISS. Williams und Wilmer hatten wegen eines Defekts an ihrer ursprünglichen Kapsel nicht wie geplant im Juni zurückkehren können.
Eine der großen Stimmen der Weltliteratur, feministische Ikone und Kulturvermittlerin zwischen ihrer Heimat Nigeria und dem Westen. Also geht es um Chimamanda Ngozi Adichie, dann folgen ganz schnell Superlative. Ihr Roman Amerikaner hat ihr vor 12 Jahren den ganz großen Durchbruch verschafft. Ihre Online-Vorträge im Rahmen der TED-Talks verfolgen Millionen. Popstar Beyoncé samplete gar einen Satz daraus in einem ihrer Songs und die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel traf Adichie zur Podiumsdiskussion. Also kurzum, wenn sie spricht, dann hören viele zu. Und geschrieben hat sie jetzt auch wieder. Mit Dream Count ist sie heute zu Gast auf der Lit Cologne. Katharina Spreyer.
Wenn diese Frau schreibt, verschlingen es Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt. Die nigerianische Bestseller-Autorin Chimamanda Ngozi Adichie. 12 Jahre hat es gedauert. Nun stellt sie ihren neuen Roman Dream Count vor.
Ich hatte das, was man eine Schreibblockade nennt. Es war schrecklich und beängstigend. Wenn Schreiben deine Berufung ist, wie für mich, und du nicht mehr schreiben kannst, ist das das Schlimmste, was passieren kann. Horrible place to
be in. Dream Count erzählt von 4 Frauen aus Nigeria und Guinea, von ihrem Leben dort und in den USA. Unterschiedlich und trotzdem geeint. Darin, was sie als afrikanische Frauen erleben. Von tiefer Freundschaft bis hin zu Machtmissbrauch und sexueller Gewalt.
Sie sind nigerianische Frauen, schwarze Frauen. Ihre Geschichten sind global gesehen nicht als Mainstream angesehen. Und das ist mir wichtig, dass ich Geschichten erzähle, die wichtig sind und oft übersehen werden.
Adichie schreibt und sie ist Aktivistin, ist seit Jahren eine starke Stimme für Vielfalt, Feminismus und Antirassismus. Millionen Menschen sahen ihre Vorträge, wir sollten alle Feministen sein und die Gefahr einer einzelnen Geschichte. Ein Appell für mehr Vielfalt, für Blicke jenseits von Klischees.
Ein Professor sagte mal zu mir, meine Charaktere seien zu sehr wie er. Ein gebildeter Mann, Mittelschicht, sie fuhren Autos, sie hungerten nicht. Deswegen waren sie in seinen Augen nicht wirklich afrikanisch.
Für diesen schonungslosen, aber stets feinfühligen Blick lieben ihre Fans Adichie, die zum ersten Mal auf der Lit Cologne zu Gast ist.
Sie ist eine sehr starke Frau und hat auch eine ganz klare Sprache, eine ganz klare Position, die sie eben auch äußert und in die Öffentlichkeit trägt.
Gerade diesen feministischen Blick einer afrikanischen Autorin, das finde ich sehr gut.
Es ist so ergreifend und gleichzeitig auch immer wieder mit Humor durchwebt und das ist einfach großartig.
In 55 Sprachen wurden ihre Bücher inzwischen übersetzt. Dream Count scheint diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen.
Das Wunderbare, das Literatur kann, ist uns zu zeigen, dass es andere Perspektiven gibt. Und ich hoffe, dass Dream Count ein Buch ist, das Menschen lesen und dann in ihrem Alltag offener gegenüber anderen Blickwinkeln werden.
Wie lange ihre Fans auf einen weiteren Roman warten müssen? Adichie sagt, ihr schwirren schon die nächsten Geschichten im Kopf herum.
Ja, und was wir kaum erwarten können, das sind die nächsten Sonnenstrahlen, Carsten. Bleibt es so frühlingshaft?
Es bleibt so frühlingshaft, es wird noch wärmer und es gibt weiterhin reichlich Sonnenstrahlen. Der ganze Wetterbericht handelt eigentlich nur von Sonnenstrahlen. Heute war zum einen der sonnigste Tag in Deutschland, auch der mit der längsten Sonnenscheindauer. Es gab überall mehr als 12 Stunden davon. Und deshalb gab es Bilder wie diese von einem wolkenlosen Himmel fast überall im Land. Und es gab einen neuen Rekord. So viel Sonnenenergieproduktion wie heute Mittag um 12 gab es in Deutschland noch nie. 45 Gigawatt Sonnenenergieleistung wurden heute Mittag ins Netz eingespeist. Um das mal ein bisschen auch noch einzuordnen, was das bedeutet. Von der gesamten Stromerzeugung heute Mittag kamen 65% von der Solarenergie. Und zusammen mit Wind, mit Biomasse, mit Wasserkraft lagen die erneuerbaren Energien bei 81%. Nur 19%, also ein kleiner Rest, kam noch aus fossilen Energieträgern. Und mit viel Sonnen Sonnenschein geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Vor allem deshalb, weil ein großes Hochdruckgebiet unser Wetter bestimmt und dieses Tief im Südwesten Europas nur sehr langsam mit seinen Wolken Richtung Mitteleuropa vorankommt. Und frühestens am Freitagnachmittag werden die ersten dickeren Wolken, am Samstag die ersten Regenschauer im Westen und im Südwesten ankommen. Solange bleibt es sonnig. Und das bedeutet eben auch, heute Nacht geht dieses wolkenlose, sternklare Wetter weiter und morgen früh um 6:30 geht dann erneut in ganz Deutschland die Sonne auf von einem blauen Himmel ohne irgendeine Wolke. Erst am Nachmittag kann es am ehesten über den Bergen am Alpenrand ein paar kleine, schöne Wetterquellwolken geben. Ansonsten gibt es einen sonnigen Tag vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. In der Nacht wird es erneut oftmals frostig kalt. Nicht mehr ganz so kalt wie in der letzten Nacht, aber es wird verbreitet frostig, ganz im Westen zum Teil schon frostfrei. Tagsüber machen die Temperaturen einen großen Satz nach vorne und erreichen meistens 12 bis 16 Grad, im Südwesten 17 bis 19 Grad. Viel Sonnenschein bei schon ersten lockeren Wolkenfeldern. So präsentiert sich der Donnerstag bei bis zu 21 Grad. Am Freitag, da wird es im Südwesten zwar bewölkter, die Temperaturen steigen weiter an auf 22 oder 23 Grad. In der Mitte, im Norden und im Osten gibt es aber auch am Freitag sehr viel Sonnenschein.
Ich habe versucht mitzuzählen, wie oft du Sonne gesagt hast. Also es war irgendwie im zweistelligen Bereich, aber irgendwann bin ich aus der Kurve geflogen. Sonnige Grüße aus Hamburg. Vielen Dank, lieber Carsten. Und so viel von uns für heute. Hier geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen.
Ja, und Thema ist auch dort die Abstimmung über die geplanten Investitionen in Milliardenhöhe von Union und SPD.
Und die Tagesthemen, die gibt es natürlich dann morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.